Mich hat aber dieses Zitat von Bruce Lee total begleitet. Wir müssen die Form lernen, um formlos zu werden. Und das war wirklich so mein Glück, dass mein Sozialpädagogikstudium ist so meine Form. Und all das dient mir dazu, formlos zu werden. Und all das, was ich jetzt zusätzlich damit einbaue und was ich sozusagen ganz, ganz anders mache, trotzdem in das Vertrauen da reinzukommen. Also das muss ich wirklich sagen, es hat lang gedauert für mich. Diese extravaganten Wege, die ich durch die Pferde und durch meine kreative Ader auch ja, gefunden habe, denen zu vertrauen und den Weg zu gehen.
Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.
Ich freue mich ganz doll, die zauberhafte Gloria Ameruso bei mir im Podcast. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Gloria, schön, dass du schön.
Wunderbar.
Klapper ich hier gleich mit dem Besteck. Schön, dass du da bist. Hallo, Gloria.
Hallo, liebe Eva. Ich freue mich riesig. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war ja schon ganz toll, dass du bei mir im Podcast warst. Und ja, jetzt bin ich ganz gespannt, welche Fragen du hast und über was wir reden.
Genau, da haben wir uns jetzt ein bisschen Zeit gelassen. Ne? Bei dir ging es um den Humor, den ich trainiere. Und ich möchte dich jetzt gerne einmal löchern. Von daher schön, dass du in der Folge bist. Wir beide haben uns über die zauberhafte Monika Schedin, die ja so eine Netzwerkgöttin ist, kennengelernt und haben beide festgestellt, dass wir Sozialpädagoginnen sind. Und da fange ich doch gleich mal an. Ja, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen können, ist, dass du vermutlich die hübscheste Sozialpädagogin auf dem ganzen Planeten bist. Aber
Gott sei Dank sieht niemand, dass ich jetzt rot werde.
Sehr gut, sehr gut. Wir beide hatten aber sofort so einen Kontakt bei diesem, das konntest du total gut nachvollziehen. Zu mir hat mal jemand gesagt, Eva, du siehst gar nicht aus wie eine Sozialpädagogin. Ja, das, und ich dachte so, hä? Wie sieht denn bitte schön eine Sozialpädagogin aus? Aber du bist vom Studium zur eigenen Firmengründung gekommen, was ja tatsächlich dann wiederum ein bisschen untypisch ist für Sozialpädagogen, die in ganz vielen verschiedenen sozialen Berufen handwerklich arbeiten. Genau, was hast du so gelernt als Sozialpädagogin und wie bist du zu einer Firmengründung gekommen? Was ich spannend
Also
finde.
es war eigentlich nie mein Plan.
Sehr gut.
Damit muss ich vielleicht mal anfangen. Das war eigentlich tatsächlich nicht mein Plan. Mein Plan war eigentlich, in die berufliche Bildung zu gehen und habe wirklich im Lehramt, habe mich auf das Lehramt fokussiert, weil Mama natürlich auch im Lehramt war. Und ich wusste aber Grundschule, Realschule, Gymnasium, nee, ich würde total gerne so in die Richtung mit sozialen Berufen arbeiten und habe dann angefangen, eben Sozialpädagogik zu studieren mit dem Schwerpunkt Pädagogik, Psychologie und Kunst. Und genau, das war eigentlich so mein Plan. Und ich bin jemand, ich habe eigentlich schon so einen Lebensplan. Und dann kam mein jetziger Mann in mein Leben und hat alles über den Haufen geworfen. Mein wunderschöner Plan war
Sehr,
dahin.
sehr, sehr gut. Das Leben ist, ne, wenn du erzähl Gott, dass du Pläne machst und er wird sich amüsieren.
Genau. Genau so war es tatsächlich. Und jetzt bin ich natürlich Gott froh, ja, aber damals hätte ich ihn am liebsten umgebracht, weil es nicht der Plan war, meinen Plan zu zerkreuzen. Und aber trotzdem tatsächlich ganz spannende Entwicklung, kann ich auch später noch mal mehr dazu erzählen, wie ich ihn kennengelernt habe und so weiter, weil die Geschichte ist ganz spannend. Aber jetzt bin ich total froh, dass ich selbstständig bin und dass ich wirklich da die Möglichkeiten habe, mich in allen Facetten auszuleben und ja, der Sozialpädagogik vielleicht auch so einen anderen Wind mal mitzugeben. Oder ich habe ähnlich wie du auch zu mir hat auch jemand gesagt, was? Du bist Sozialpädagogin? Die Sozialpädagogin habe ich mir mal ganz anders vorgestellt. Ich
Was ja
dachte so,
mehr,
okay, interessant, wie
was ja
denn?
mehr über, was ja mehr über denjenigen sagt, der so ein Klischee im Kopf hat. Ne? Das passiert ja
Ja,
Menschen
genau.
auch bei Kita-Fachkräften oder Vorständen oder Geschäftsführern, wenn ich manchmal so junge, dynamische, sportliche, jung aussehende Geschäftsführung habe, wo dann auch jemand sagt, ne, wie kannst du schon 13.000 Leute führen? Dann ist das ja ein ähnliches Klischee. Ja, jetzt unterstützt du mit deiner Firma im Coaching, in Weiterbildung, du vernetzt und verbindest Frauen, du entwickelst Frauen und stützt sie in so ganz unterschiedlichen Formaten. Ich weiß nicht, wie es dir nach dem Studium ging, nach der Ausbildung zur sozialen Arbeit, wo man ja auch Schwerpunkte hat. Das wird dir ähnlich gegangen sein, ne? In der Kinder- und Jugendarbeit, in der Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen. Man kann in die Schuldnerberatung gehen, man kann in die Seniorenarbeit gehen, also in der Regel sich in bestimmte Gruppen entwickeln. Für mich hat es eine ganze Weile gedauert, ehe ich gemerkt habe, die Weiterentwicklung und Weiterbildung von Erwachsenen. Es muss auch nicht mit Kindern und Jugendlichen sein, dass ich da wirklich gut geeignet bin, dass ich das echt kann. Ich mag Gruppen, ich mag auch riesengroße Auditorien. Wo hast du gemerkt, in der Arbeit, die du jetzt tust, dass dein Sozialpädagogikstudium eigentlich eine ganz gute Bank war oder eine ganz gute Ausbildungsquelle?
Absolut. Also das merke ich immer wieder. Also da greife ich ganz oft drauf zurück und bin auch dem ganzen Weg total dankbar. Ich möchte nichts missen. Und es ist tatsächlich so, dass ähnlich wie bei dir, ne, dass ich einfach es liebe, Menschen weiterzuentwickeln und diese Potenziale, die mir immer so ein bisschen ins Auge springen. Ne? So eine Kundin hat mal zu mir gesagt, ja, du hast wirklich so eine Potenzialbrille auf. Das ist der Wahnsinn. Man kann nichts von dir verstecken. Und das ist wirklich auch ähnlich wie bei dir, ne? Dass einfach diese Arbeiten gerade mit Erwachsenen total mein Ding ist und diese Weiterentwicklung, Menschen wachsen zu sehen und dann auch eben mit Gruppen zu arbeiten, mit Teams zu arbeiten. Ich liebe auch Konflikte, wo ganz, ganz viele
Hast du
scheuen
Konflikte?
und
Ich
auch da.
nehm sie gerne. Ja.
Ja, ich nehme sie total gerne und kann ich auch später noch mal was dazu sagen, weil ich halt wirklich durch die Pferde auch einen spannenden Transfer bieten kann und auch bilden kann, der sehr leicht greifbar ist für die Menschen und nicht mehr nur irgendwie eine abstrakte Theorie. Trotzdem bin ich meinem Studium und den ganzen Theorien, die wir alle gelernt haben, unglaublich dankbar, weil das immer so eine Basis ist. Und mich hat aber dieses Zitat von Bruce Lee total begleitet: Wir müssen die Form lernen, um formlos zu werden. Und das war wirklich so mein Glück, dass mein Sozialpädagogikstudium ist so meine Form. Und all das dient mir dazu, formlos zu werden. Und all das, was ich jetzt zusätzlich damit einbaue und was ich sozusagen ganz, ganz anders mache, trotzdem in das Vertrauen da reinzukommen. Also das muss ich wirklich sagen, es hat lang gedauert für mich. Diese extravaganten Wege, die ich durch die Pferde und durch meine kreative Ader auch ja, gefunden habe, denen zu vertrauen und den Weg zu gehen, um dieses klassische Coaching oder dieses klassische zu verlassen. Und deswegen ist immer sozusagen mein Gefühl, so Sozialpädagogik ist mein Fundament, ist meine Form. Und alles andere hat mir die Formlosigkeit erzeugt,
Und
genau.
ich finde, man hat auch nicht so richtig viele Beispiele. Ne? So ging es mir auch in meiner Selbstständigkeit, dass ich dachte, ich kann offensichtlich gut mit Gruppen. Ich habe erstmal eine handwerklich gute Ausbildung, auch in den verschiedenen Methoden, was man in einer Gruppe machen kann, wie man, wie du sagst, Dinge ansprechen kann, die so in der Luft liegen, die sich aber keiner traut anzusprechen. Auch der Sozialpädagoge wird immer geholt, wenn das Unsagbare besprechbar werden muss, ist was, was ich oft denke, da muss sich dann jemand rantrauen. Und trotzdem hat man so wenig Vorbilder, ne? Man muss so Schritt für Schritt, also ich sage auch immer, das war bei mir gar nicht so ganz geradlinig, wenn Leute sagen, ah, Eva, du warst bestimmt schon mit 5 witzig, ne? Und dann hattest du so das Deutsche Institut für Humor und dann da Trainer auszubilden und im deutschsprachigen Raum unterwegs, sag ich so, ja, war voll der Plan. Also war ganz fest, alles schon mit 18, mit 5 auf meiner DNA. Dass sich das so stückchenweise, ja, dass man erkannt hat, man hat was ausprobiert, man hat den nächsten Schritt gemacht. Das heißt, du hast auch einen großen Hof mit Pferden und bietest pferdegestütztes Coaching an. Wie stellt sich das jemand vor, der Pferde kennt, aber denkt so, oh Gott, muss ich dann telepathisch mit dem Pferd sprechen oder was?
Ja, es ist tatsächlich immer noch ein großes Fragezeichen, ne? Und ist natürlich auch immer noch so ein bisschen, steht manchmal unter diesem Deckmantel, ja, ist irgendwie heiße Luft oder so ähnlich wie mit Delfinen schwimmen, also ist ganz was anderes. Pferdegestütztes Coaching bedeutet eigentlich, dass wir uns die Pferde als, ne, man sagt ja auch immer so schön, Pferde sind wie ein Spiegel für uns und das machen wir uns zu Nutzen. Also dass Pferde im Endeffekt auf uns sehr, sehr schnell reagieren und das aber auch wirklich unvoreingenommen und wirklich im Moment. Also Pferde sind immer im Hier und Jetzt. Und das ist das Tolle, dass Pferde einfach als Herdentiere immer dafür sorgen, dass es der Herde gut geht. Also die sind immer sehr sozial angelegt und gucken halt immer als Energiesparmodelle. Also ich sage mal Energiesparmodelle in dem Sinn, Pferde sind Fluchttiere. Das heißt, sie müssen permanent eigentlich ihre Energie sparen und immer dafür sorgen, dass sozusagen der ganze Druck oder der ganze Konflikt immer möglichst schnell aus der Herde wieder rausgeht und Ruhe einkehrt. Und das haben Pferde in Perfektion drauf, dass die Menschen unfassbar schnell lesen können. Und wenn man dann seine Pferde sehr gut kennt, und da hat mir also hat mir wirklich mein Mann natürlich Türen geöffnet und durch die Pferdepsychologie, dann kann man dem Menschen über die Pferde unfassbar Möglichkeiten aufzeigen, sich selbst zu reflektieren, weil wir sehen uns im Alltag nicht, ne? Wir sehen uns ganz oft wirklich ja durch unsere eigene Brille, aber nicht von außen. Also Fremdbild, Selbstbild ist so ein Thema. Und da findet
Und
ein
ich finde, man
wunderbarer
merkt
Abgleich
auch,
statt über die Pferde.
ähnlich wie bei Hunden, ich habe das sozusagen, ich kenne die Arbeit ein bisschen von dir und auch von ein oder zwei Kolleginnen, dass man in der Körpersprache und in der Sprache so klar sein muss, sonst lässt sich ein Pferd eben auch nicht führen. Also das Thema, das geht mit einem Hund tatsächlich genauso gut, ne? Ist ein bisschen weniger Aufwand als mit den Pferden, die Arbeit, die ihr habt. Und ihr seid ja auch super fleißig. Aber die Klarheit zu trainieren, ein Pferd zu führen zu kriegen, kriege ich ein Feedback, funktioniert das? Habe ich da eine Klarheit? Also gar nicht immer bin ich dominant und bin ich ein arroganter Status-Alpha, sondern bin ich klar. Ich finde, das kriegt man unmittelbar auch sehr schonungslos als Feedback in einem pferdegestützten Coaching. Das heißt aber, Kundinnen und Kunden kommen mit ganz unterschiedlichen Themen zu dir und du gehst in ein Coaching mit einem Pferd und je nach Aufgabenstellung, je nach Auftragsklärung bearbeitet ihr dann in ein, zwei oder in 17 Sessions bestimmte Themen.
Genau, also wer mit dem Pferd arbeiten will, der braucht tatsächlich nur zwei Sessions gefühlt. Also weil Pferde dienen immer als Katalysator. Und es kommt aber auch da immer total drauf an. Also ich habe auch wirklich, ich lasse mich auf jedes Coaching immer komplett neutral ein und ich bereite mich auch sehr wenig vor, weil ich für mich gemerkt habe, dass Vorbereitung oft mich schon in einen gewissen Rahmen setzt. Und diese Unvoreingenommenheit hilft mir auch den Pferden oft den Rahmen zu geben oder beziehungsweise das Coaching den Pferden wirklich auch zu überlassen. Und manchmal ist es so, dass wir erstmal ein Vorcoaching machen und wirklich auch die ersten zwei Coachings ohne Pferd und gehen erst später ans Pferd. Also ich gucke immer, wann ist sozusagen der richtige Zeitpunkt, das Pferd auch einzusetzen. Einerseits, um das Pferd zu schützen, so Psychohygiene Pferd, und andererseits aber auch, um den perfekten Moment zu kreieren, wann der Kunde auch soweit ist. Und ich finde immer Podcast, ne, man kann immer total schön gerade über Beispiele reden, um so Bilder im Kopf zu erzeugen. Ich hatte vier gestandene Führungskräfte da von einem relativ großen Konzern und die wurden begleitet von der Assistentin. Und es war die Aufgabe, auf den Hengst zuzugehen und den Hengst ohne zu berühren einen Schritt rückwärts zu richten. Wirklich über Körpersprache und über im Endeffekt wirklich nonverbale Kommunikation. Und es war ein Bild für Götter, weil alle vier gestandenen Männer haben versucht, diesen Hengst einen Schritt rückwärts zu richten und bei keinem hat es geklappt. Und ich habe aus meiner Intuition raus, habe ich gedacht, ah, jetzt lässt du mal die Assistentin dran und habe zu ihr gesagt, heißt, haben Sie Lust? Wollen Sie es mal ausprobieren? Und sie hat erst so ein bisschen sich geziert und hat aber dann gesagt, ah ja, naja, sie hat ja nichts zu verlieren, sie probiert es jetzt. Und geht auf diesen Hengst zu. Und der Hengst geht wie von Zauberhand drei Schritte rückwärts. Und da
Großartig.
war die Mimik dieser vier gestandenen Führungskräfte herrlich. Also denen ist wirklich der Kinnladen runtergefallen. Und das ist auch so ein wunderbares Beispiel, dass Pferde Inkongruenzen sehr schnell wahrnehmen. Also wenn im Innen irgendwas erzeugt wird oder nach außen irgendwas versucht wird darzustellen, was sich im Innen aber nicht so anfühlt. Und das ist das, worauf Pferde sofort reagieren. Und das war der Grund, warum die Assistentin das geschafft hat, weil die einfach aus sich selbst heraus, ohne irgendwie großen Erwartungsdruck und wirklich einfach natürlich an das Pferd rangegangen ist. Und die Männer natürlich sich sofort als Aufgabe das Ganze gesetzt haben und es als Aufgabe gesehen haben, Druck erzeugt haben und auch zu viel sozusagen inneren Druck und gleichzeitig aber Unsicherheit reagiert das Pferd überhaupt nicht.
Und dann guckst du dir das sozusagen, dann schaust du dir die Körpersprache an, zum Beispiel in dem Fall, und dann bekommen sie einen zweiten und dritten Versuch.
Genau, also
Ja.
wir haben immer, ich lasse immer Videos auch mitlaufen,
Oh.
weil ich finde es unglaublich wertvoll, dass sie am Ende nochmal in der Videoanalyse auch ihre eigene Entwicklung sehen, sich selber nochmal wirklich im Fremdbild auch wahrnehmen können und auch nochmal das Pferd beobachten, weil es ganz oft so, dass am Anfang vieles am Pferd gar nicht wahrgenommen wird, weil das Pferd so viele Signale sendet. Und dann habe ich in der Videoanalyse immer noch mal die Möglichkeit, mit Ihnen das wirklich Stück für Stück durchzugehen. Und dann bauen wir das natürlich auf über die ganz klassischen Tools und so weiter und gehen dann noch mal zum Pferd. Und dann hat es bei allen vier wunderbar geklappt. Und das ist halt wirklich was, was sich so in jede Zelle einbrennt, das vergessen die ihr Leben nicht. Also ich habe teilweise Menschen, die kommen auf mich zu, die waren vor Jahren bei mir und können mir noch ganz genau diese Coaching-Situation erklären. Und das ist schon wirklich faszinierend, dass man da einfach so in die Emotionen kommt und Information mit Emotionen koppelt und dann brennt sich's wirklich ein.
Ein sehr nachhaltiges Coaching.
Ja, absolut.
Und trotzdem finde ich es auch wichtig zu wissen, das hat mich ja auch so bei unserem Kennenlernen so beeindruckt. Ich finde, was man noch wissen muss zu dir als Coach oder auch als Trainerin, du hast auch was ganz Herzliches, was Zugewandtes, was Feuriges, ja, und trotzdem auch was Einladendes, was Liebevolles. Ich finde, das ist nochmal so in der Gesamtpackung, also das ist oft so beim pferdegestützten Coaching, dass es natürlich auch Menschen sind, die Sympathieträger sind. Ne? Aber ich finde, das darf man so bei aller Technik oder technischen, okay, ich gehe mal zu einem Pferd und gucke mir das mal an. Ne? Ihr habt auch eine Ausbildung fürs pferdegestützte Coaching. Du hast dich da auch viel fortgebildet. Also es ist nicht jetzt so, dass ich irgendwie Pferde mag und dann habe ich mal Bock und dann werfe ich da mal irgendwie eine Führungskraft rein. So, ich finde, das ist bei allem, was man davon nicht weiß, nochmal wichtig. Jetzt hast du gerade
Absolut.
gesagt, du hast Timo, deinen Mann Timo kennengelernt und von ihm auch viel gelernt. Hattest du, auch da kommen wir noch zu zwei, drei Sachen und auch zu der spannenden Bild-Zeitungsfrage, warum jetzt ein Filmprojekt entstanden ist über euch. Das verraten wir aber erst später. Hattest du das pferdegestützte Coaching schon angeboten, bevor du Timo kennengelernt hast? Oder war das, genau, hast du das durch ihn erst kennengelernt?
Also das ist eine super spannende Frage, weil damit habe ich mich ganz lang wirklich gequält. Ist eigentlich wirklich die richtige Aussage. Ich bin mit Pferden aufgewachsen. Meine Mama hat als Sportlehrerin auch nebenbei immer, also wir hatten immer Pferde, haben auch eine Ponyreitschule aufgebaut. Und ich hatte sehr früh auch eigene Pferde, in meinem Studium parallel dann schon zwei Pferde und habe dann so auch meinen Mann kennengelernt. Und bei mir stehen die Pferde, das hört sich immer blöd an, aber wirklich an allererster Stelle, weil die Pferde sind für mich schutzbedürftig. Die brauchen sozusagen wirklich meine Sicherheit und meinen Fokus, weil sie ja im Endeffekt von mir abhängig sind. Das heißt, ich achte immer in erster Linie auf meine Pferde. Und ich habe ganz viele pferdegestützte Coachings mir angeguckt und habe immer mit dem Gedanken gekämpft, oh mein Gott, also metaphorisch ausgedrückt, die Menschen laden ihre ganzen Päckchen ab, das Pferd nimmt das alles auf und muss dann irgendwie damit klarkommen. Und da habe ich immer gekämpft, wie schaffe ich das, dass meine Pferde wirklich auch einerseits geschützt werden und dass es denen gut geht. Und der andere Punkt, wo ich immer so wirklich am Struggeln mit mir war, ich bin jemand, ich will alles wissenschaftlich fundiert haben. Ich bin niemand, der irgendwie irgendwas reininterpretiert, was in der Pferdewelt ganz oft passiert. Also so als Beispiel, wenn dann irgendwie der Hengst ausschachtet und dann wird erklärt, ja, sie haben ein Problem mit Männern und mit Dominanz und so weiter, ja, was überhaupt nicht stimmt. Also dieses Interpretieren in die Pferde rein, das war auch immer so der Punkt, warum ich gesagt habe, boah, ich finde ich schon schwierig. Und dann bin ich aber auf jemanden gestoßen, die Professor Dr. Katrin Schütz, mit der ich jetzt auch zusammen die Ausbildung anbiete. Und die hat genau wie ich diesen wissenschaftlichen Gedanken und hat von Anfang an das Pferdecoaching wissenschaftlich aufgebaut. Und wir haben auch zusammen Studien entwickelt und haben da eben wirklich an Fakten auch zeigen können, einerseits, wie geht es wirklich auch artgerecht, um den Pferden wirklich die Psychohygiene auch, ne, nicht nur bei uns Coaches, sondern auch eben bei den Pferden Psychohygiene zu betreiben. Und andererseits aber auch wirklich diese wissenschaftliche Fundierung, dass wir nachweisen können, dass pferdegestütztes Coaching einerseits eine unglaubliche Auswirkung auf die Selbstwirksamkeitsentwicklung hat der Menschen und andererseits eben, dass es wirklich fundiert abläuft und dass da keine Interpretationen oder irgendwelche wilden Geschichten daraus entstehen.
Und dann hast du Timo kennengelernt und Timo ist Pferdepsychologe.
Richtig, das war
Ja.
so mein, ja. Also sehr lustige
Dann
Geschichte
hast du es
tatsächlich.
nochmal quasi das Fundament. Also ich finde ja auch, Leben heißt, seine Expertise zu vertiefen, ne? Auch immer wieder eine neue
Ja.
Schleife in die Tiefe zu drehen. Aber genau, wie ist das mit Timo und Gloria gelaufen?
Das war tatsächlich die lustigste Geschichte überhaupt. Es war wirklich Liebe auf den letzten Blick. Also wir haben uns
Auf
am
gar keinen Fall auf
Anfang
den ersten.
gehasst.
Oh Gott, echt, sogar so
Wirklich.
Abneigung, nicht
Es
mal
war
nur
wirklich
neutral.
krass. Also es war nicht so dieses, was ich liebe, das deckt sich, sondern es war wirklich, es war, man muss mal auch die Situation beschildern, es war eigentlich auch ganz lustig, weil ich bin in den Workshop mitgegangen für meine beste Freundin eigentlich nur, den der Timo gehalten hat damals, 2015. Und ich bin da hingekommen, man muss dazu sagen, mein Mann sitzt im Rollstuhl, der hatte mit 16 Jahren Motorradunfall und hat eben, war davor auf dem Weg, Profispringreiter zu werden und hat dann nach dem Unfall einen Weg gefunden, einfach durch den Rollstuhl gezwungenermaßen, weil er den Körper der Pferde nicht mehr kontrollieren konnte, hat er sich ganz viel mit Hirnmechanik, mit Hirnforschern auseinandergesetzt, zum Beispiel mit Gerald Hüther, und hat einen Weg gelernt, Pferde über den Kopf auszubilden und nicht mehr über den Körper.
Ach,
Und
spannend.
ich als damalige Studentin dachte natürlich, ach, super spannendes Thema, bin dahin, fand ihn aber ganz furchtbar.
Also er war quasi
Weil
dein
Timo.
Dozent und er saß auch schon im Rollstuhl, also du kanntest ihn nicht vor seinem
Richtig.
Unfall, und dann fandest du als,
Richtig.
ihn als Dozent gruselig.
Ganz gruselig. Also
Also die
er war so das
Jahrestadtgeschichte, würde
komplett.
ich sagen, oder?
Perfekt. Also er war so genau das, wie man es nicht macht. Also er war unglaublich revolutionierend und ihr müsst umdenken und ihr müsst es anders machen. Und ich dachte immer so, ey, ne, was denkst du, wer du bist? Also ja, also das war wirklich, wirklich lustig. Und er hat natürlich sehr schnell gemerkt, dass ich auch so ein bisschen eine Ahnung habe, wie man Dinge vermittelt und wie man lehrt. Und das war halt wirklich, also es war herrlich am Anfang. Er hat mich dann ganz schnell so ein bisschen auf den Kicker gehabt und hat immer so ein bisschen stichelnde Fragen gestellt. Ich bin dann immer resignierender geworden. Also es war wirklich lustig. Der ganze Workshop war irgendwie genervt
Und
von
du bist
uns.
immer resignierter
Aber
geworden, weil so das, was du kanntest bisher oder was du wusstest, wurde so in Frage gestellt? Oder was war für dich das Frustrierende?
auch, ja, also aus Pferdesicht natürlich, ne, weil er all das, was ich über Jahre mir in meiner Pferdeidentität aufgebaut habe, sofort gecrashed hat, ja. Und aber auch wirklich so, ja, revolutionierend einfach rangegangen ist. Also er hat ganz viel provoziert und war natürlich damals, muss man auch sagen, er hatte schon 30 Jahre versucht, mit dieser Theorie sozusagen in der Pferdewelt was zu verändern für die Pferde. Und das war der letzte Workshop. Er hat damals wirklich gesagt, er macht nur noch diesen Workshop und danach hört er auf. Und in diesem letzten Workshop saß ich. Und als er mir am Ende das so erzählt hat, habe ich gesagt, Timo, ne, auf jeden Fall, hör bitte auf, weil das ist furchtbar, wie du das machst. Ich war dann auch wirklich ehrlich zu ihm, fand er natürlich erstmal nicht gut.
Wie kann ich gar nicht verstehen.
Das
Mach
war wirklich,
deinen
es
Job
war
lieber
echt,
nicht
was er.
weiter. Das ist so ein Feedback, das wünscht man sich eigentlich jeden Tag im Workshop.
Richtig, also ich habe echt gedacht, Gott im Himmel, Gott sei Dank hört er auf, ist ja furchtbar. Und aber es war wirklich so, dass ich dann natürlich gedacht habe, also entweder es ist totaler Humbug, was der erzählt, oder der hat wirklich Plan von Pferden. Und dann bin ich nach Hause und habe dann doch angefangen, so die ein oder anderen Dinge auszuprobieren und musste dann feststellen, er hatte recht. Also es hat sich alles bewahrheitet und er hatte recht mit seinen ganzen Ansichten. Dann bin ich auf ihn zugegangen, habe gesagt, du pass auf, kennst du mich noch? Ich war in dem Workshop. Er erstmal, nee, ich weiß überhaupt nicht, wer du bist. Und ich habe mir gedacht, ja klar. Und dann ging das halt so ein bisschen hin und her. Wir haben ein paar Sachen ausgetauscht und ich habe dann irgendwann, nachdem mein Pferd sich so toll entwickelt hat, also wirklich über, ich habe über Jahre hinweg versucht, das Pferd auszubilden und bin einfach nicht weitergekommen. Und er gibt mir so ein paar Hinweise und ich fange an, das anders zu machen und das Pferd entwickelt sich einfach Bombe. Und dann habe ich wirklich gesagt, Timo, du darfst damit nicht aufhören. Du musst es zwar anders machen und du musst die Menschen abholen und mitnehmen, aber du darfst damit nicht aufhören, weil das für die Pferde wirklich fundamental wichtig ist.
Und dann habt
Genau.
ihr sozusagen zusammen methodisch auf das Design drauf geguckt oder auf sein Unterrichten oder wie ging es dann mit euch weiter?
Also er war dann natürlich auch so ein bisschen, ne, so nach dem Motto, ja, wenn du es besser kannst, dann bitte, dann mach mal, ja. Und dann haben wir die ersten Messen zusammen gemacht. Ich habe dann die Menschen am Stand zum Beispiel abgeholt, habe die vor seinen Vorträgen, habe ich die so ein bisschen aufgewärmt und habe die auch darauf vorbereitet, ne, dass es wirklich jetzt ganz andere Gedanken sind, die sie jetzt mitbekommen und dass der Timo einen ganz anderen Weg hinter sich hat und habe die Menschen so ein bisschen geöffnet. Und dann kam er und hat im Endeffekt diese Theorie vorgestellt, hat das alles bisschen abgemildert und dann hat es wirklich Früchte getragen und dann ging das durch die Decke, weil der Hessische Rundfunk damals einen Beitrag über ihn gemacht hat, weil das Besondere ist, sein Hengst, also der hat einen jungen Hengst ausgebildet nach seiner Methode, der legt sich hin, mein Mann fährt mit dem Rollstuhl dran, setzt sich drauf und der Hengst nimmt ihn mit hoch. Und das
Natürlich.
ging mit 19 Millionen Klicks um die Welt und da war natürlich dann der Startschuss für TV, Presse und Co.
Genau, ihr habt zahlreiche Beiträge gehabt. Wir kommen auch gleich noch zum Film. Er hat seine Selbstständigkeit entwickelt und bietet jetzt Pferde sozusagen auch mit dir Ausbildung an, aber auch selber eine Ausbildung zur Pferdepsychologie und ist da tätig auch als Coach und Trainer, wenn ich dich richtig verstehe.
Richtig.
Ich hoffe, es ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht zu speziell, aber jetzt habe ich ja seit meinem vierten Lebensjahr auch sehr leidenschaftlich gerne mich mit Pferden beschäftigt und sie wahnsinnig gezeichnet und alles drüber gelesen und bin auch viele Jahre geritten. Du bist sozusagen mein, wenn ich im Studium weitergemacht hätte, dann so wenn ich auf dich gucke, denke ich so, ah ja, siehst du, wenn du dabei geblieben wärst, dann hättest du
Richtig.
vermutlich heute auch, also das ist immer schön, auf dich zu gucken, weil es so mein Pferdeherz pflegt, dass ich in der 10. 11. Klasse dann aufgrund des Lernvolumens und des Studiums zur Seite gelegt habe. Ich hoffe, es ist nicht zu speziell, aber wenn ich auf einem Pferd sitze und natürlich schnell lerne, nicht an der Trense rumzureißen, sondern ein Pferd auch durch die Knie zu führen oder auch meinen Körper zu verlagern, wenn du sagst, er führt die Pferde über den Kopf, also ohne dass wir jetzt zu pferdepsychologisch und stundenlang therapeutisch werden, aber gib uns mal eine Idee, wie das funktioniert, das Pferd über den Kopf zu lenken oder zu führen.
Genau, also einerseits ist natürlich wie in der Schule auch, ne, oder wie bei uns Kindern, das Fundament ist immer Bindung. Und Bindung muss natürlich auch entstehen vom Pferd zu uns. Und das ist was, wo die Pferdewelt oft nicht drauf schaut, sondern die haben oft Bindung zu den Pferden, die lieben alle ihre Pferde. Aber das Pferd braucht Bindung zu uns und dazu müssen wir in der Sprache der Pferde sozusagen sprechen, übertragen. Das ist der eine Punkt, also Bindung ganz wichtig. Und der andere Punkt ist dann, dass Pferde einfach so hochsensibel sind, also 100-mal hochsensibler als wir Menschen, dass wir Menschen lernen dürfen, noch achtsamer zu werden und noch weniger zu machen und noch feiner zu werden. Einerseits körperlich in der Kommunikation, aber eben auch, und das ist das Spannende, was der Timo herausgefunden hat, dass Pferde auf Gedanken reagieren. Und so kann er auch reiten, trotz einer Lähmungshöhe ab Brustbein. Das heißt, wenn wir zum Beispiel uns vorstellen, wir würden uns gegenüberstehen, und das Beispiel macht der Timo immer in den Workshops, und man hat ein Seil in der Hand, dann kann man, wenn man sozusagen Druck auf dem Seil aufbaut, kann man in dem Seil fühlen und wahrnehmen, wann wechselt mein Gegenüber den Gedanken von einem Rückwärtsimpuls zu einem Vorwärtsimpuls. Und diese minimalen Veränderungen drücken sich ja aus. Also jeder Gedanke bekommt vom Körper Ausdruck verliehen. Und das ist was, was wir uns beim Reiten auch zunutze machen können, dass wir eher über Gedanken reiten oder zum Beispiel bei uns Menschen geht das ganz genauso. Das ist ja auch ein Teil, den ich übertrage auf die ganzen Coachings und Teamentwicklungen, dass wir wirklich mehr lernen, über unsere Gedanken auch zu kommunizieren, weil unser Gedanke erzeugt eine Handlung oder ein Ergebnis auch im Körper und darauf reagieren wir Menschen oft schon. Und dieser Ansatz im Ansatz, wirklich mal lernen, weniger zu machen, eher den Druck rauszunehmen, weniger ist mehr, führt oft dazu, dass die Pferde viel leichter, viel besser und vor allen Dingen wohlwollender und motivierter reagieren.
Spannend, total interessant. Jetzt,
Absolut.
das ist also auch spannend, aus dieser Auseinandersetzung zu kommen mit jemandem, von dem man glaubt, so anderer Meinung zu sein und dann aber natürlich in so unterschiedliche Richtungen voneinander zu lernen, ne? Also es ist jetzt auch nicht mein klassisches Kennenlerngespräch mit jemandem, von dem ich lerne, aber ich erinnere mich an einen Teilnehmer, der wirklich auch mit sehr viel Widerstand, ja, so großer Mann, Glatze, 2 Meter, Waffen direkt am Anschlag, so in meinen Workshop kam und ganz viel Widerstand hatte und das auch so dann die Augen verrollte, ne, die Arme verschränkt hatte, also so und alle schon so ein bisschen bedroht guckten und ich immer wieder humorvoll da auch gespiegelt habe und geguckt habe und ich musste mich trotzdem erstmal um 30 Leute gleichzeitig kümmern, ne? Und dann in der Pause dieses, warum haben wir denn so einen Konflikt, ne? Was ist denn das Thema? Und dann sagte er, ja, ich muss in dieses Seminar hier, meine Chefin hat mich geschickt und ich hasse meine Chefin, ich weiß nicht, was ich in so einem scheiß Grundlagenworkshop für Kommunikation soll. Und da so ranzukommen, finde ich gar keine Selbstverständlichkeit. Ja, jetzt immer abgesehen davon, dass ihr eine wirklich beeindruckende Geschichte entwickelt habt, ist das dann auch so im Kleinen, dass ich dann übertreibe, auch humorvoll. Ne? Ich habe ein bisschen Angst vor Ihnen, ne? Oder erschießen Sie mich bitte erst, nicht gleich, ja, vielleicht können wir das auf die Mittagspause verlagern. Also dieses Sehen von Widerständen auch größer machen. Mhm. Und dann war ich schließlich, hat er ja gesagt, ich habe gerade eine Deeskalationsausbildung gemacht, ja, ich weiß nicht, was ich hier soll. Wo ich sage, na, das hätten sie, wir hätten ja auch anders miteinander reden können, ne? Aber er sagt, na, ich wollte mal gucken, wie sie so reagieren. Also letztendlich war ich dann bei ihm sogar noch in einem Ausbildungstool, habe ihm noch ein Feedback gegeben, weil er auch noch massige PowerPoint-Schlachten hatte, ne? Und ich habe methodisch dann ein Feedback, wo er sagt, das war total wertvoll für mich und er dann wir Sachen voneinander gelernt haben. Aber oft kommt man über diese Akro. Haltung dann, also egal ob jetzt Sympathie, ne, aber dass es so mehrere Faktoren geben kann, warum man da überhaupt gar nicht drüber kommt, das ist ja auch so ein klassisches Thema unseres Berufsfeldes, also der sozialen Arbeit oder dann letztendlich auch des Coachings und des Trainings und des Kommunikationstrainings vor allen Dingen.
Absolut. Und auch das Wahrnehmen erstmal auch bei sich selber, ne? Diese, das selbst auch erkennen, ich bin jetzt im Kampfreflex, ne? Ich bin eigentlich gerade total dagegen. Und das ist auch oft ganz spannend, dass Pferde das halt sofort wahrnehmen und in der Videoanalyse Menschen dann erkennen, oh krass, so früh bin ich eigentlich schon in den Kampf eingestiegen. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe gedacht, ich war noch sehr wohlwollend und wertschätzend, aber eigentlich war ich ab da schon im Kampfreflex. Und das ist auch sowas, ne? Dieses Wahrnehmen können.
Ja, spannend. Also ich bin ein totaler Fan von deinem pferdegestützten Coaching. Jetzt habt ihr auch zahlreiche Beiträge in Funk und Fernsehen gehabt und seid da auch schon eine bekanntere Geschichte für viele Menschen und eine Inspiration. Als wir das letzte Mal telefoniert haben, warst du ganz aufgeregt, weil du gerade mit dem Filmprojekt einen Schritt weiter warst. Elias Mbarak war im Gespräch. Was ist so der Stand der Dinge? Worauf dürfen wir uns freuen? Jetzt gibt es sogar einen Film zu eurer Entwicklung.
Also das ist wirklich, ne, für uns auch immer noch gar nicht greifbar. Ich sag's dir, wie es ist. Also das ist immer noch phänomenal. Und es ist natürlich alles, ne, Film und Fernsehen ist natürlich immer auch eine sehr langwierige Sache. Also demnach kann ich leider noch gar nicht groß irgendwie was erzählen. Es gab schon Drehbücher und es ist alles in der Entwicklung, aber es wird auf jeden Fall, was ich erzählen kann, dass ich von Anfang an auch so rangegangen bin, dass ich gesagt habe, mir ist so wichtig und da treffen wir uns auch wieder beim Humor, was uns ja auch total verbindet. Es ist uns so wichtig, auch dieses Thema Rollstuhl wirklich mal mit Humor auch abzubilden. Und wir wollen eben keine Drama-Story erzählen, sondern wir wollen wirklich so in Richtung ziemlich beste Freunde mit ganz viel Humor und ganz viel Leichtigkeit auf dieses Thema Rollstuhl. Und ne, wie, ich meine, man muss dazu sagen, ich bin 13 Jahre jünger als mein Mann. Ja, also wir hatten auch da sehr lustige Situationen. Dass
weil die Leute gesagt haben, bist du die Krankenschwester oder die Tochter oder was?
Alles passiert, echt? Wirklich.
Oh Gott, unglaublich.
Alles passiert. Teilweise natürlich auch Situationen, die so ein bisschen unter die Gürtellinie gegangen sind. Aber da musst du als Frau wirklich auch lernen, auch da hilft mir der Humor unglaublich. Wirklich auch drüber zu stehen. Und gleichzeitig habe ich auch das große Glück, dass mein Mann jemand ist, der gelernt hat, wirklich, also der sagt immer so schön, mein Rollstuhl ist nicht mein Lehrmeister oder mein Meister, sondern mein Diener. Und er hat gelernt, einen sehr lockeren Umgang auch mit dem Rollstuhl zu finden, dabei auch viel Humor. Also wenn wir zum Beispiel schwimmen gehen, ne, und ich kipp ihn so gefühlt ins Schwimmbecken rein, ja, dann sitzen wirklich alle
gucken
außen
wir alle völlig Luft entsetzt, an. Ja. Du deinen Mann umbringen
völlig möchtest. Entsetzt, wie kann sie nur, ja. Und ich drehe mich dann um und sage dann jedes Mal, ne, ihr dürft lachen, der taucht gleich wieder auf. Und in dem Moment entsteht so eine schöne Atmosphäre. Oder zum Beispiel eine andere Situation ist auch ganz oft, mein Mann ist sehr selbstständig, sehr autark, trotz der höheren Lähmung. Er kann zum Beispiel auch Treppen runter alleine. Und wir haben natürlich auch immer wieder das Thema, dass einfach ganz viele Menschen auch helfen wollen. Also wir erleben wirklich auch viele, die uns unterstützen wollen, die helfen wollen und so weiter. Und für meinen Mann ist es aber oft leichter, wenn er das alleine macht. Und da gab es oft ganz oft die Situation, dass er dann gesagt hat, nee, ich schaffe das schon. Und dann kam immer so ein komischer Moment auf zwischen dem, der eigentlich helfen wollte und zwischen ihm, logischerweise. Und irgendwann habe ich mir angewöhnt, das vor ihm sozusagen abzufangen und zu der Person zu sagen, helfen Sie ihm nicht, ne? Weil wenn Sie ihn jetzt hier verwöhnen und helfen, habe ich zu Hause das Problem.
Ja, super.
Ja? Und
Ja,
da
super
ist auch
Einladung.
Humor so wichtig, einfach diese Leichtigkeit reinzubringen. Und derjenige, der helfen wollte, fängt an zu lachen und sagt, ja, oh, so geht aber niemand damit um, ist ja lustig. Ne? Ich bin eigentlich, keine Ahnung, manchmal sind es ja auch Menschen, die sich irgendwie auskennen mit Rollstuhl, ne? Die da irgendwie hinlangen wollen. Und
No, und so, ich
dann kommt
finde
oft.
immer, wenn ich auf der Straße eine blinde Person neben mir habe, die sozusagen mit einem Hilfsstock sich auch orientieren kann, dann würde ich auch gar nichts machen, ne? Manchmal sage ich auch, da kommt jetzt direkt eine Wand oder kann ich Ihnen irgendwie, kann ich was unterstützen, kann ich was tun? Und dann sagt die Person ja oder nein, wo ich sage, meine Definition von die kann was nicht, ist ja meine Definition, ja? Und
Ja, absolut.
ich finde auch hier wieder nochmal, also zum einen der Humor, der da ganz viel übersetzt oder so kurze Awkward-Momente total leicht macht und zum anderen aber auch für alle angehenden Sozialpädagogen finde ich es ein ganz wichtiges Ziel, eine hohe Empathie, ein hohes Einfühlungsvermögen, aber auf der anderen Seite auch keine zu große Portion Mitleid. Also es nützt überhaupt nichts, wenn ich in meinem Job als Sozialpädagoge dauernd vor Mitleid zerfließe, sondern ich brauche ganz oft so ein pragmatisches Hands-on des guten Guckens. Was kann derjenige, was kann er nicht? Wo ist es eine ADHS, ein Autismus? Wo ist es eine Beeinträchtigung? Was kann er selber leisten? Wo braucht es Unterstützung? Wo muss ich was klären? Und eigentlich erlebe ich mich da oft in so einer Übersetzerfunktion. Ich habe einen guten Freund, der hatte zu wenig Sauerstoff bei der Geburt, der hat eine Spastik, der hat sich sozusagen 7-Tage-Assistenz in Berlin aufgebaut. Der wohnt selbstständig, hat Assistenten, 30 Stück, die er auch selber anstellt, sozusagen entlässt, verwaltet, managt und hat so eine 24-Stunden-Assistenz sich aufgebaut, dass er selbstständig autark reist auf der ganzen Welt rum, also ist in mehr Ländern, als ich vermutlich in meinem ganzen Leben
Cool.
sein werde. Und wir waren in einer kleinen Ausstellung in Berlin und ich komme mit ihm so rein, hat so einen automatisch fahrenden Rollstuhl und die Dame, die spricht nur über mich, also spricht nur mit mir, ne, und sagt, wenn Sie gleich reingehen, da gibt es zwei Räume, da ist sehr helles Licht, da muss er aufpassen, da soll er dann gleich wieder rauskommen. Ja, und ich guck ihn so an und sage, so schnell erschreckst du dich nicht, oder? Du wirst es schon merken. Und dann sprach er mit ihr. Und es hat so 1, 2 Minuten gedauert und dann sprach sie auch ganz normal mit ihm. Aber es war einfach nur so eine kurze Ungewohnheit dessen zu wissen, mache ich jetzt hier was richtig? Also ich erlebe es auch überhaupt gar nicht oft als ganz bösartig, sondern wie du sagst, eher als hilfsbereit. Und die Hilfe ist manchmal nötig, weil er kann kein Glas alleine nehmen und er kann bestimmte Türen nicht aufmachen. Aber er hat halt auch einen hohen Grad an Selbstständigkeit, hat einen PC mit einer speziellen Tastatur, dass wenn man da 3 Stunden drauf drückt, da keine 17 Buchstaben rauskommen, schneidet Filme, dreht, ne, macht Tanzchoreografieprojekte. Und das ist oft dann so. Und ich sage aber schon auch mal zu ihm, wenn wir sitzen und er sagt, kannst du mir mal einen Keks geben? Ich sage, Roland, keine Arme, keine Kekse. Also so, es gibt teilweise, manchmal gibt es auch echt bösen Humor und ich finde, da hat ziemlich beste Freunde. Und da freue ich mich total auf euren Film, weil ich finde, das ist eine schöne Mischung, auf der einen Seite was Empathisches, was Herzliches, aber immer auch Humor, der mal sehr böse sein darf und der auch mal sehr liebevoll sein darf, weil man zwischendurch natürlich auch, wie du sagst, du wirst beschämt, ja, wenn du jünger bist als dein Mann und es beschämend erlebst, dann ist es auch gut, dich da auszustatten oder die Schlagfertigkeit zu entwickeln, oder auch zu sagen, das ist gerade übergriffig, dass sie so mit uns reden, ja, das ist nicht notwendig. Also auch eine Grenze setzen, humorvoll und eben auch
Absolut.
einzuladen für die Tage, für die es vielleicht auch anstrengend ist für euch oder für die Momente, für die es euch auch mühsam war, wo man so sagt, mache ich da jetzt weiter, ne? Gehen wir jetzt dann den nächsten Schritt.
Ja, absolut. Also das muss ich wirklich sagen, Schlagfertigkeit habe ich perfektioniert durch diese ganze Entwicklung. Und hätte man mich damals gefragt, ne, so als junges Mädchen, ich hatte jetzt nie irgendwie groß Bezug auch zu Menschen mit Behinderung. Ich, ganz im Gegenteil, ich hatte eigentlich wirklich unfassbar hohen Respekt. Und als ich den Timo damals kennengelernt habe, war für mich natürlich auch immer so die allerersten Fragen so, wo brauchst du Hilfe? Was muss ich tun? Ne? Wie läuft es ab, wenn wir wirklich zusammenkommen? Und er grinste mich so an und sagt zu mir, also glaubst du wirklich, ich habe jetzt wirklich auf dich gewartet? Ich lebe seit Jahren alleine.
Genau, und
Ja, und ich
jetzt
kann
wird
allein
mir
Auto
endlich
fahren,
Gott
ich mache alles
gesandt, ja,
allein.
jetzt bist du.
Richtig.
Und
Genau.
das ist auch noch eine Frage, die ich habe, weil auf der einen Seite würde euer Film tatsächlich nicht gedreht werden oder ihr wärt vermutlich auch nur in der Hälfte der Fernsehbeiträge mit dem pferdegestützten Coaching, wenn du nicht einen Mann an deiner Seite hättest, der im Rollstuhl sitzen würde. Also so die Besonderheit der Geschichte, ne, diese
Auf jeden Fall.
Bildzeitungs, das ist so diese Betroffenheit, das bringt euch auch eine Aufmerksamkeit. Wie geht's euch
Absolut.
beiden damit? Distanziert ihr euch da manchmal davon oder ist es, also ihr nutzt es ja auch gut und das ist super. ich denke manchmal auch so bei Kolleginnen, die zu einer Krebserkrankung durchs Schreiben darüber hinweggefunden haben und jetzt Bestseller schreiben, ne? Auch zu vielen anderen Themen, wo ich denke, also manchmal muss einen diese Krebsgeschichte doch auch rankotzen. Also ich hätte ja auch nicht Bock, immer über meine Erkrankung oder immer die Behinderung zu thematisieren.
Ja. Ja, also da ist tatsächlich Timo eher so, dass er den Rollstuhl ungern wirklich zentral in den Mittelpunkt stellt. Also wir machen das auch meistens so, wenn gerade jetzt, wenn TV-Anfragen kommen, dann spreche ich meistens das wirklich vorher ab, wie viel Prozent ist wirklich die Geschichte und der Rollstuhl und wie viel Prozent ist sozusagen wirklich seine Arbeit und die Entwicklung daraus und der Weg. Und Timo ist jemand, der den Rollstuhl nicht zu seinem Zwecken nutzt, würde ich jetzt sagen. Also er ist jemand, der wirklich den Rollstuhl einfach als, ja, er ist da und die Geschichte gehört zu ihm, aber er ist niemand, der sich da drin suhlt oder das irgendwie ausnutzt. Ganz im Gegenteil, er ist jemand, der eigentlich immer wieder versucht, auch zu inspirieren und zu motivieren und zu sagen, auch ich muss unabhängig werden von meinem Rollstuhl im Endeffekt und von meiner Geschichte. Ich bin zwar Timo Amoroso, der den Rollstuhl Unfall oder der den Unfall hatte und im Rollstuhl sitzt, aber ich bin auch jemand ohne meinen Rollstuhl. Das sagt er auch ganz oft. Und das ist, glaube ich, schon gesund, einfach sich da auch abzugrenzen.
Die
Definitiv.
Eine Rednerkollegin, die auch erblindet ist und auch Einrad fährt und ein sehr aktives Leben führt, die hat mal gesagt, die Lösungen scheitern oft an der Unkreativität der Sehenden. Also diese, und das habe ich, habe jahrelang auch mit dem Freund, von dem ich ihm erzählt habe, engagiert in einem Verein ehrenamtlich, haben wir für Rollis und Latscher, haben wir damals einfach immer der Einfachheit halber gesagt, so Ferienfreizeiten organisiert. Und wenn man halt irgendwo nicht ins Kino im dritten Stock in Erfurt kam, dann haben wir halt zu zehnt irgendwie jeder irgendwie die Rollstühle da hochgeschleppt. Und ich habe immer gesagt, man ist ja nicht per se behindert, sondern eigentlich, wenn man in irgendeiner Konstellation nicht so beteiligt sein kann wie alle anderen, dann entsteht ja die Behinderung, ne? Oder wenn jemand mit dem Freund von mir, der schwer zu verstehen ist, auch wenn ich den lange nicht gesehen habe, muss ich tatsächlich 2-3 Mal nachfragen. Aber er sagt, frag lieber 17 Mal nach, als dass du so tust, dass du gar nicht mit mir sprichst. Ja, dieses Vermeiden von, das finde ich dann die eigentliche Beeinträchtigung oder die eigentliche, dann macht jemanden behindert. Ja, es ist nicht per se der Rollstuhl oder die Erblindung oder die Spastik oder die ADHS oder der Autismus, ne, sondern dass eine Gruppe sagt, da ist jemand, der ist nicht so kompatibel, also inkludieren wir den, also beteiligen wir den nicht und schließen ihn aus bestimmten Sachen aus oder gucken da seltsam drauf oder jemand mit einem Tourette, ja, der dann schräg angeguckt wird, wo ich sage, das ist ja dann eigentlich die Beeinträchtigung, die da passiert.
Ja, ja, absolut. Also wir haben auch schon Situationen erlebt, ne, wir sind zum Beispiel damals ja auch ganz viel rumgereist, also wir sind jedes Wochenende 2000 Kilometer Auto gefahren, also waren wirklich auch ganz viel unterwegs. Und du kommst natürlich in Hotels, die nicht rollstuhlgerecht sind oder ne, teilweise zwangsweise, weil du einfach nicht mehr so weit fahren konntest. Und da hat man auch Situationen, wo dann zum Beispiel der Aufzug so klein war, dass der Rollstuhl nicht reingepasst hat. Und dann sagt Timo gerade so ganz spontan, ach, weißt du was, ich mache jetzt da einen Handstand drin, fahr hoch mit dir, setz mich oben schnell irgendwo in eine Ecke und du holst den Rollstuhl nach, ja? Und so Sachen macht er halt dann auch, ne? Er setzt sich dann nicht auf den Boden und fährt mit dem Aufzug hoch, sondern er macht dann einen Handstand da drin, ja? Und so schafft er das selber für sich auch mit ganz viel Leichtigkeit und wir lachen auch oft wirklich so viel in Situationen, also auch mit dem Rollstuhl, über den Rollstuhl. Wir finden selber immer wieder auch mit dem Rollstuhl lustige Momente. Und deswegen ist wirklich auch für mich, ne, viele fragen mich, oh Gloria, wie kommst du damit klar und wie machst du das? Und ich sage immer, ich mache das einfach. Ne? Und ich mache das einfach und ich sehe auch meinen Mann nicht als Rollstuhlfahrer. Ich sehe auch nicht dieses, wenn wir irgendwo laufen.
Du brauchst
ne?
da auch gar nicht so viel Mitleid. Also das
ja,
ist ja schon
null.
Spannend.
Also habe ich auch nicht. Ja. Und er sagt auch immer, ihm tut es so gut, dass ich ihn eher fordere, anstatt ihn irgendwie zu pampern oder zu unterstützen und zu supporten und so, ne? Sondern ich fordere ihn immer wieder und sage dann, komm, wir gehen jetzt trotzdem den Weg. Auch wenn der holpriger ist, wenn irgendwas ist, ne, kann ich ja immer noch schieben. Und am Ende sagt er immer, oh, es war gut, dass wir, ne, dass wir zum Beispiel jetzt doch den Waldweg genommen haben, weil der einfach viel schöner war. Der war zwar anstrengender, aber für mich dann auch eine Trainingssache in dem Sinne. Und wenn ich dann jemand wäre, die dann die ganze Zeit sagt, nee, lass uns auf dem Asphalt bleiben und bloß kein Stöckchen und Hölzchen, ja, dann schränken wir uns ja auch ein. Und das ist wirklich was, wo er immer wieder auch das Ganze mit Humor auch annimmt.
Ja, auch nochmal ein schönes Vortragsthema fällt mir gerade, könnten wir wahrscheinlich auch gut zusammen machen, ne, diese Nummer.
Absolut.
Und in einer besten aller Welten kommen wir ja irgendwann auch nochmal da an, dass das überhaupt gar nicht mehr so ein Thema ist. Also A, dass es nicht so ein Mitleid auslöst, sondern so ein pragmatisches, gibt es was zu tun? Nein, ja, vielleicht. Und eine auch durch Humor eine Normalität zu erzeugen. Ne? Ich denke bei Ziemlich beste Freundin an diese Autofahrt, wo sie irgendwo schnell irgendwo hin mussten und dann kam die Polizei, weil sie zu schnell gefahren sind und er hat dann so seine Spastik und raussabbern. Ne? Ich sorge dafür, dass die uns noch mit Geleitschutz irgendwie ins Krankenhaus fahren. Also auch dieses, es ist etwas, was ich steuern, was ich kontrollieren, was ich weglegen kann. Ne? Es ist, erfordert nicht immer so eine Riesenportion Mitleid und meine Erfahrung ist auch, dass zu viel Mitleid dann auch Handlungsfähigkeit killt. Also das macht dann auch Menschen weniger handlungsfähig und dann nützt ihnen das überhaupt nichts, auf sie so viel Mitleid zu projizieren. Ne? Das ist auch was womit sich eben helfende Profis oft viel beschäftigen, Mediziner, Pflegekräfte, Sozialpädagogen, zu gucken, was muss getan werden, was nicht und wo braucht man auch gar nicht eine zu hohe Portion Mitleid zu haben.
Ja, absolut.
Mich würde abschließend noch interessieren, du hast auch gesagt, du hast auch ein, zwei Sachen erlebt, die du übergriffig fandest. Jetzt bin ich ja auch Schlagfertigkeitstrainerin und liebe es auch total, diesen Glaubenssatz, Frauen wären irgendwie nicht so witzig wie Männer. Ja, ich glaube, also ich fange den mit dir jetzt gar nicht an, weil wir da beide erstmal anders, eine andere Voraussetzung haben. Aber ich unterstütze unglaublich gern alle Geschlechter darin, ihre Schlagfertigkeit zu trainieren, weil ich sie auch manchmal sprachlos erlebe in Unverschämten, ne? Sind sie hier die Quotenfrau oder gestern hatte ich eine Mitarbeiterin von der Reinigung, ne, die sich dann auch von der Pflegekraft anhören muss, na, deinen scheiß Job möchte ich nicht haben, ne? Und dann war so von der Schlagfertigkeit her, war sie da aber sehr schlagfertig und hat gesagt, wieso, du machst doch viel mehr Scheiße weg als ich. Ich mache ja nur die Reste, ne? Und ich fand es unglaublich schlagfertig in dem Moment, wo man eigentlich so entwertet wird in seinem Status, was überhaupt nicht notwendig ist, schlagfertig zu sein. Kannst du dich noch an so ein, zwei Sachen erinnern, wo du dir vielleicht den Humor ein bisschen nachträglich erarbeiten musstest, weil in dem Moment warst du sprachlos oder vor den Kopf gestoßen, muss jetzt auch gar nicht bezogen auf Timo und dich sein, sondern so allgemein bist du ja total schlagfertig. So, jetzt habe ich lange gefragt.
Nee, alles gut, also es ist eine wertvolle Frage.
Wo du dir erst hinterher Humor vielleicht erarbeitet, überlegt, entwickelt, dir zugeflogen ist.
Ja, also tatsächlich absolut. Und ich habe ein sehr krasses Beispiel. Wir hatten eine Situation, wir waren auf einem damals, 2017 muss es gewesen sein, 17, 18, also ganz am Anfang, wo wir noch nicht so lange zusammen waren, waren wir auf einem, wie so einem Unternehmertreffen. Und wir sind getrennt angekommen, das muss man dazu sagen. Mein Mann war schon eher dort, ich kam danach. Und ich bin auch wirklich jemand, ne, zeig auch, dass es mein Mann ist. Ne? Also ich verhalte mich auch wirklich wie seine Frau und nicht irgendwie stelle mich da nur daneben, sondern wenn ich komme, küsse ich ihn einfach, ne, und zeig den Menschen auch, dass ich wirklich die Frau bin. Also es war ganz eindeutig für die gesamte Gruppe, ich bin seine Frau. Und in der Pause gab es dann so ein bisschen Häppchen und Getränke, kam einfach ein Mann zu mir und hat zu mir gesagt, ich wäre ja unglaublich hübsch, und wenn ich meine aufregende Nacht erleben wollen würde, dann kann ich mich gern bei ihm melden. Und das war wirklich ein Moment, Eva, da hätte ich dich gebraucht.
Unglaublich.
Weil da ist mir nichts drauf eingefallen. Also das war wirklich hardcore. Da musste ich auch wirklich selber erstmal irgendwie wieder zu mir finden. Ich war wirklich im absoluten Todstellreflex. Also ich war wirklich, ich wusste gar nicht, wie ich antworten soll, was ich sagen soll. Ich stand wirklich da wie angewurzelt. Er ist dann gleich gegangen, als er das gesehen hat. Also wenn er noch irgendwie gesagt hat, na, jetzt verschlechtert auch noch die Sprache oder so. Ich glaube dann, keine Ahnung, was ich dann gemacht hätte. Aber er ist dann echt sofort gegangen. Und das war wirklich so ein Moment, da hat mir echt, also da war ich im absoluten Todstellreflex. Und das sind so Momente, da würde ich jetzt natürlich anders drauf reagieren. Ne? Aber damals, boah, das war hart. Also auf jeden Fall. Und das ist natürlich nicht nur einmal passiert, das ist schon öfters passiert, aber mittlerweile kann ich da ganz charmant damit umgehen, aber damals war ich da wirklich, da war ich geschockt.
Das finde ich auch sehr normal. Also fände ich auch sehr normal, wenn du heute geschockt wärst. Ne? Ist ja total übergriffig. Ja. Und ich finde was ich ja trainiere gerne mit Frauen, ist zum einen den Vorwurf zurückzugeben. Ne? Also wenn ich, wenn ich jemand für Fremdgehen und Übergriffigkeit brauche, dann würde ich mich bei ihm melden. Ja, also wenn ich jemanden für unverschämte Beleidigung bräuchte, wüsste ich jetzt, wo ich Hilfe finde. Also dieses zum einen, was aber in dem Fall finde ich es grenzwertig, die Sache noch schlimmer zu machen, zu sagen, ja, ich habe schon mit jedem im Raum hier geschlafen, ja, bei Ihnen, Sie sind so hässlich, das tut mir leid, das wird nichts. Also entweder mache ich es noch schlimmer, den Vorwurf, den mir jemand macht, oder ich gebe den Vorwurf wieder zurück. Ne? Das ist ja interessant, dass Sie so ein Typ für eine Nacht sind. Muss man Sie da bezahlen oder wie läuft das?
Das war wirklich tatsächlich beim zweiten Mal. War das dann wirklich auch genau meine Antwort. Als mir das nochmal passiert ist, der hat es ein bisschen anders formuliert. Also das war, natürlich weiß man das einfach noch, ne? Das war dann ein bisschen später, da kam dann mal so eine Aussage von, ich wäre ja so hübsch und er hätte tatsächlich Interesse an mir. Und das sind dann auch wirklich, also da kann ich dann schon ein bisschen besser damit umgehen jetzt, ne? Und ist auch wirklich so die Antwort rutscht mir dann auch jetzt einfach raus und ich kann locker bleiben und kann wirklich auch mit Humor daran gehen, ne? Und ich habe auch zum Beispiel einmal, glaube ich, habe ich irgendwie gesagt, der Rollstuhlfahrer ist mein Alibi, eigentlich bin ich Single, ne? Und so, also irgendwie schaffe ich das dann auch elegant, damit klarzukommen und auch zu kontern. Aber wie schon gesagt, in der ersten Situation, da ging gar nichts.
Spannend. Und ich habe auch noch, dann habe ich jetzt auch noch so den Podcast angefangen und gesagt, du bist die hübscheste Sozialpädagogin, die es gibt. Ja. Super! Ja, habe ich jetzt auch noch so
Eva,
angefangen.
Von also, dir nehme ich doch alles.
Unmöglich. Ja, und das ist, das, ich habe das auch mit einer Kollegin immer wieder in einer heißen Diskussion, wo ich zu ihr sage, aber bestimmte Sachen finde ich überhaupt nicht sexistisch, weil die passieren mir auch überhaupt nicht. Mhm. Ja, jetzt muss man irgendwie dazu, wenn man es nicht sieht, ich bin eine 90 Kilo große Frau mit kurzem Haarschnitt, also gehe irgendwie auch eher so als Standardlesbe manchmal durch, dass ich so nicht so der Prototyp für bestimmte Männerfantasien bin. Das heißt, bestimmte Sachen passieren mir auch nicht. Das macht sie überhaupt nicht weniger schlimm und es macht überhaupt nicht, also trotzdem habe ich das Ziel, dass es eine Welt gibt, in der sowas nicht mehr passiert. Und die Kollegin kriegt dann irgendwie auch Telefonnummern in den Ausschnitt gesteckt nach Vorträgen, wo ich so denke, ja, das ist unglaublich. Und schon deswegen möchte ich da auch die Fähigkeit zurückzustechen oder vielleicht auch einfach es nur lustig zu machen, um da eine Distanz und den Wind aus den Segeln zu nehmen und dem anderen zu zeigen, wie unverschämt das ist, ja, zu sagen, ja, wenn ich sie bezahlen kann, dann wäre ich da offen. Sie mich dafür bezahlen, dann wäre ich da offen. Ja, also das, oder werden sie dafür bezahlt, andere das zu fragen, ja, müssen sie sich hier One-Night-Stands kaufen? Also, dass man irgendwie auch fähig ist, den Angriff wieder zurückgeben zu dürfen, um sich da nicht so beschämen lassen zu müssen, ja, das und das passiert auch Männern, das ist jetzt nicht nur so, dass es Frauen passiert, sondern es passiert natürlich
absolut auch Männern,
dass sie so eine Übergriffigkeit erleben, ja. Und wie du beschreibst, ich finde ja, das beschreibt aber total diesen Moment, es ist zu übergriffig, es ist hochaggressiv. Ich bin natürlich auch bei aller Sprache und Schlagfertigkeit dann sprachlos, weil ich das auch nicht habe kommen sehen. Und es beschäftigt mich dann noch ein paar Tage und es beschämt dann so. Ja, das erlebe ich eigentlich bei jedem Mensch, dass der dann sich noch ein paar Mal überlegt, was hätte ich da sagen können. Und ich finde dann erst recht, sich überlegen zu dürfen, was wäre lustig gewesen. Und das dann vielleicht noch sogar jemandem zu erzählen. Also mein nächster Schritt ist dann sogar am Armbrusttisch zu sagen, du, Folgendes bei mir passiert, ne? Und ich habe Folgendes geantwortet. Und dieses mit allen Lachen ist dann eine totale Versöhnung mit dieser Situation, die eigentlich ja einen direkten Rauswurf erfordert. Ja. Ja? Oder eine Offenheit. Also auch dieses Größermachen und anderen sagen, was der Typ jetzt hier gemacht hat. Also auch dieses aus dem Heimlichen das Rausholen, ja, das Entlarven, es größer machen, es sichtbarer zu machen, dass dir das eigentlich nicht passieren darf und das kein Zeichen von Professionalität ist, wenn jemand so übergriffig ist.
Ja, also ich habe das große Glück, dass ich mit meinem Mann auch über alles sprechen kann. Also es ist dann auch wirklich auf der Heimfahrt sofort, habe ich ihm das erzählt. Ne? Und er ist aber auch jemand, der, also ne, natürlich Italiener zur Hälfte, also da ist italienisches Temperament drin. Ne? Also der erste Gedanke war wahrscheinlich
die Mafia angerufen und ihn an den Grund des Sees mit einem Stein gekettet.
Genau. Aber der zweite Satz von ihm war dann gleich, naja, Schatz, dann weiß ich jetzt wenigstens, dass du mich wirklich liebst, ne, wenn du das Hardcore-gute Angebot ausgeschlagen hast. Ja, und dann haben wir beide drüber gelacht und dann war auch wieder gut. Also, aber es ist wirklich im Endeffekt, natürlich passieren immer wieder solche Situationen und auf unterschiedliche Art und Weise. Und ich bin wirklich an ihm gewachsen, an der ganzen Situation gewachsen. Und ich glaube, ohne ihn wäre ich nie da, wo ich heute bin, auf jeden Fall.
Gloria, vielen Dank. Gloria Amaruso. Heute habt ihr einen Pferdestall und ihr macht Ausbildungen im pferdegestützten Coaching in der Pferdepsychologie. Ich verlinke eure Seiten auch von euch beiden mit in den Shownotes. Also wenn man im Großraum Frankfurt, würde ich jetzt noch dazu sagen, ne, wenn man sich für pferdegestütztes Coaching interessiert, da bildet ihr aus. Es ist wirklich eine wahre Freude, sich mit dir auszutauschen. Wir werden das weiter vertiefen. Heute erstmal vielen Dank für zumindest erstmal komprimiert eure Geschichte. Ne? Da gibt es sicherlich noch sehr viel mehr zu sagen und auch nochmal unseren intensiven Blick auf den Humor. Schön, dass du bei mir zu Gast warst.
Ich danke dir von ganzem Herzen, liebe Eva. Und es ist wirklich ein Geschenk, dass wir uns getroffen haben. Bei so vielen Parallelen wird es auch sicherlich noch weitere Treffen geben. Tausend Dank dir.
Unbedingt.
Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.